die Christen versklaven. Pornos und Selbstbefriedigung. Kein leichter Titel. Vor allem nicht, wenn wir gerade diese Lieder gesungen haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging bei diesen Liedern, aber ist es nicht seltsam? Wir singen, du hast uns befreit. Wir sind nicht länger unter der Sünde. Dein Sieg ist unser Sieg. Und trotzdem gibt es etliche hier in diesem Raum, die das singen und sich fragen, wieso erlebe ich das nicht? Es liegt mir so auf dem Herzen, euch zu sagen, nichts kann euch von der Liebe Gottes trennen. Oft wird die Sünde der Pornografie und der Selbstbefriedigung als die unvergebbare Sünde behandelt. Tu das und du kannst nichts tun, um wieder zurück zu Gott zu finden. Das ist eine Lüge. Das Leben in der Gnade bedeutet, dass dir ein für alle Mal vergeben ist und dass sich Gott an dir erfreut. Und ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Stell dir vor, und ich rede zu den Christen, stell dir vor, ich habe das Beispiel schon aufgebracht, aber ein bisschen abgeändert. Stell dir vor, du stehst 2 Stunden vor deiner Arbeitszeit auf. Du betest 1,5 Stunden, machst dich fertig, gehst zur Arbeit. Hast dir vorgenommen, ey, heute faste ich. Und abends bekommst du dann die Möglichkeit, deinem Nachbar das Evangelium zu erzählen. Anderer Christ verschläft, ist auf der Arbeit, schreit seine Mitarbeiter an, kommt nach Hause, schaut sich ein Porno an, befriedigt sich selbst und bekommt danach die Möglichkeit, das Evangelium zu erzählen. Wer von den beiden ist bei seiner Evangeliumsverkündigung mehr gesegnet? Und ihr merkt, wir laufen Gefahr zu denken, ja, der früh aufgestanden ist und gebetet hat, der gefastet hat, der alles richtig gemacht hat. Leute, das ist Werke Gerechtigkeit vom Feinsten. Wir leben ein Leben in der Gnade. Gnade ist unendlich viel mehr als nur Begnadigung. Gnade ist Kraft. Und dort, wo du in der Gnade lebst, dort kommst du gar nicht erst auf die Idee zu fragen, oh, ich lebe in der Gnade, oh, kann ich also so viel sündigen, wie ich nur will. Nein, das ist kein Leben in der Gnade. Aber versteht ihr den Gedanken? Ein Leben in der Gnade bedeutet, Gott freut sich an dir. Er freut sich nicht an der Sünde, aber er sieht Christus in dir. Und das, was Jesus für dich getan hat. So, wir beginnen. Donald Hilton hat mir Folgendes gesagt. Pornografie will dich. Sie will deinen Mann, deine Frau, deine Tochter, deinen Sohn. Sie teilt nicht, sie lässt nicht leicht in Ruhe. Sie ist ein grausamer Meister, der mehr und mehr versklaven will. Der Titel, die Christen versklaven. Ich habe es bewusst so provokant formuliert, weil wir Christen sind nicht unter die Sünde versklavt. Wir sind nicht unter Pornografie und Selbstbefriedigung versklavt. Kein Christ in diesem Raum. Keiner. Und dennoch leben manche so, als wäre es so. Und zuallererst möchte ich euch aus meinem Leben erzählen und möchte alle Karten auf den Tisch legen. Ich stehe hier als Mann, der in keinem Bereich mehr versagt hat als in diesem. Mehr als ein Jahrzehnt war ich unter dieser Sünden versklavt. Mit 10 Jahren fing es an. Und ich weiß noch wie heute, wie ich mir selbst eingeredet habe. Ja, die Bibel sagt nichts über Selbstbefriedigung, dass es eine Sünde ist. Also ja, schön. Und dann begann ein langer, langer Kampf. Mit immer wieder neuen Vorsätzen, die immer wieder neu gebrochen wurden. In der 7. Klasse, es fing an mit Unterwäschebildern in einem Klamottenmagazin von H&M oder sowas. Und dann das erste Porno in der 7. Klasse bei meinem besten Freund. Und darauf folgten unzählige Pornos, die immer, immer krasser wurden. Und mir ist aufgefallen, mein Predigtskript habe ich an demselben Screen geschrieben. Ich habe auf denselben Screen geschaut, wo ich das letzte Porno geschaut hatte. Ja. Aber ich stehe nicht hier als Mann, nicht nur als Mann, der versagt hat, sondern als ein Mann, dem vergeben ist. Ein für allemal. Und ich stehe heute hier, um euch zu verkünden, dass es Gnade gibt, dass es Hoffnung gibt und dass es Sieg gibt. Und das alles liegt nicht in dir, in deinen neuen Vorsätzen, in deinen Motivationsreden, die du dir selber machst, in deiner Kraft, sondern allein in Christus, allein in ihm. Hier sitzen verschiedene Menschen heute. Einige Christen verstehen, was ich sage. Andere Christen hier in dem Raum haben den Kampf völlig aufgegeben. Und dann gibt es wiederum andere, die heute Abend hier sind und überhaupt nicht verstehen, worüber ich gerade rede, weil Pornografie und Selbstbefriedigung etwas Gutes ist. Es ist etwas, was okay ist. Es ist doch natürlich. Und das hängt damit zusammen, dass unsere Gesellschaft in dem Denken lebt, dass du dein Verlangen stillen darfst, ganz egal, was es ist. Deswegen ist LGBT so auf dem Aufwärtsmarsch. Ja? Du fühlst dich so, nimm es dir. Du empfindest so, nimm es dir. Still deine Bedürfnisse, du hast ein Recht darauf. Niemand darf dich davon abhalten. Niemand. Aber was ist, wenn das nicht stimmt? Und das Krasse daran ist, es gibt so viele Christen, die genau so denken. Und heute werden wir die Folgen von Pornografie betrachten und von diesen Dingen. Wir werden sehen, dass Hand in Hand damit einhergeht, dass Beziehungen zerbrochen werden, Ehen kaputt gehen und so viel mehr. Und wir machen heute weiter mit unserer Beziehungsreihe und vielleicht fragt sich einer, okay, was hat das jetzt mit Beziehungen zu tun? Ich meine, das ist ja eigentlich individuell. Ich meine, ich brauche dafür niemanden. Ne? Aber es ist Tatsache, es ist Fakt, dass kein anderes Thema so viele Beziehungen zerstört wie dieses eine Thema. Es ist eigentlich eins. So, wir werden 4 Punkte behandeln heute. Der erste Punkt lautet, Pornografie ist keine Option. Nummer 2, Selbstbefriedigung ist keine Option. Nummer 3, nicht dein Verhalten, sondern dein Herz ist das Problem. Und Nummer 4, Gnade ist die einzige Option. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Ich hab schon ein bisschen angedeutet, die Welt feiert Pornografie. Es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes und es gibt so viele Seiten, die sagen, hey, das ist gut, das führt dazu. Ey, übertreib's nicht, aber es ist an sich eine gute Sache. Und auf der anderen Seite finden wir säkulare Artikel, die das absolute Gegenteil behaupten. Wie kann das sein? Also, auf einer Seite, und ihr müsst mal diese beiden Seiten miteinander vergleichen und euch fällt sofort auf. Die Seite, die sagt, das ist gut, das ist natürlich, sowas wie unwissenschaftlich und nicht fundiert mit Fakten. Ich sage euch ein paar Fakten, die ich in einem Artikel gefunden habe, welt.de. Pornografie desensibilisiert. Sie macht uns unempfänglicher für erotische Reize. Es ist ein Suchtstoff. Hier ist ein Dopaminanstieg zu beobachten, gleich wie bei dem Glücksspiel oder bei dem Kokainkonsum. Nach dem Dopaminanstieg fällt man in ein Tief und man ist erneut auf der Suche nach einem neuen Kick. Der Dopaminanstieg erklärt, warum Pornografie mit der Zeit immer extremer wird. Und das hat mich schockiert. Für jede zweite Ehe, die geschieden wird, ist Pornografie der Grund. Das ist krass. Ja, und nach den genannten Gründen macht das nur Sinn. Naomi Wolf erklärt, warum. Ein Orgasmus ist einer der größten vorstellbaren Verstärkungen im pavlovischen Sinn. Wenn Sie mit Ihrer Frau einen Orgasmus in Verbindung bringen, einen Kuss, einen Geruch, einen Körper, das wird sie mit der Zeit erregen. Wenn sie sich auf einen endlosen Strom immer transgressiverer Bilder von Cybersex-Sklaven konzentrieren, ist dies das, was sie brauchen, um sich zu erregen. Die Allgegenwart sexueller Bilder befreit erotische Liebe nicht, sondern verwässert sie. Du kommst früher oder später an den Punkt, wo du Pornografie nicht mehr nur willst, sondern brauchst. Etliche Nichtchristen schauen sich, bevor sie Sex haben, Pornos an. Oder sogar währenddessen, weil sie mehr und mehr brauchen. Mit Pornografie hat für mich alles angefangen, sagte Ted Bundy, Mörder von mindestens 30 Frauen. Bevor wir in die Bibel schauen, noch einige Fakten aus nicht-biblischen Quellen. Das ist äußerst interessant. Die Welt weiß, dass das schlecht ist, aber trotzdem ruft die Welt klar und deutlich: Wir wissen, es ist falsch, wir wollen es trotzdem. Pornoseiten haben mehr Besucher als im Monat als Netflix, Amazon und Twitter zusammen. Ich habe einen Titel gesehen, der lautete: Pornoindustrie bedankt sich für Rekordzahlen. 7,5 Milliarden Mal wird der Begriff Porno auf YouTube gesucht, monatlich. Wir haben wirklich in den letzten Monaten eine Sex- und Pornorevolution erlebt. Warum? Entwicklung des Internets, Entwicklung des Screens. Sie wurden größer, aber sie wurden auch kleiner. Eine Pornoindustrie veröffentlichte im Jahr 2016, dass jährlich durchschnittlich 92 Milliarden Videos gesehen wurden. Übertragen auf die Personen mit Internetzugang sind das umgerechnet 25 Pornofilme pro Person. Und hier sind alle berücksichtigt, also Säuglinge und ältere Menschen. Würde man das nochmal reduzieren auf die Leute, die tatsächlich mit Pornokonsum beziehungsweise mehr Porno konsumieren als die beiden anderen Gruppen, dann wären es weit über 25 pro Person. Ja, unzählige kostenlose Pornoseiten sind ganz genau einen Klick oder eine Fingerbewegung von dir entfernt. Warum machen es so viele Menschen? Weil es perfekt auf die Begierden des Menschen abgestimmt ist. Es ist einfach, kostenlos und leicht zu verbergen. Zumindest fürs Erste. Und deswegen behaupte ich, Pornografie ist Satans Meisterwerk. Pornografie ist zum Aushängeschild unserer Kultur für die Perversion dessen geworden, was Gott als gut bezeichnet hat. Wenn ihr euch an die letzte Predigt dieser Serie erinnert, Sex und sein Erfinder, dann haben wir gehört, Sex ist gut. Sex ist ein Geschenk Gottes. Sexuelles Verlangen ist gut, auch vor der Ehe. Es ist ein Geschenk Gottes an seine Kinder. Gott will das, beziehungsweise der beste Sex ist für seine Kinder aufbewahrt. Jeder, der dieses Geschenk nimmt und außerhalb von Gott praktiziert, ist ein Dieb. Aber der Mensch nahm das, was Gott gut geschaffen hat, und hat es bis aufs Äußerste pervertiert. Und nichts zeigt das mehr als die Pornoindustrie. Heute sieht der Teufel auf die Entstellung von dem, was Gott geschaffen hat, als gut bezeichnet hat. Und der Teufel sagt zur Pornoindustrie: Das ist gut. Die Pornoindustrie ist absolut teuflisch. Absolut. Die Entstellung von Gottes Design, die Verherrlichung von Sünde, Gewalt an Frauen, Erniedrigung von Frauen, Verdrehung der Geschlechterrollen, Aufhebung der Geschlechterrollen und so vieles mehr. Gott sei Dank ist das Thema für die Bibel nicht fremd. Pornografie ist abgeleitet vom griechischen Wort Porneia. Und dieses Wort finden wir sehr oft in der Bibel. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Stellen vorlesen, und möchte mit euch darauf eingehen. 1. Thessalonicher 4, Verse 3 und Verse 7 bis 8. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht, hier ist das Wort, enthaltet. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht, hier ist das Wort. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es den Heiligen geziemt. Hosea 4, 11. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Matthäus 5, 27. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Anhand von diesen Versen sehen wir Folgendes. Die Welt sieht Pornografie als den visuellen, physischen Akt des Sexes. Aber die biblische Definition davon geht unendlich viel weiter. Pornografie ist das Ausleben von sexuellen Praktiken oder sexuellen Vorstellungen außerhalb der Ehe. Ich bin auf etwas Interessantes gestoßen. Und zwar auch in der Art und Weise, wie man das auch in der Gemeinde kennt. So viele, alle sind betroffen. Und ich dachte, okay, man darf bloß nicht zu hart sein. Man muss geduldig sein, das braucht immer viel Zeit. Aber die Bibel zeigt uns auch etwas anderes, was ich gerade vorgelesen habe. Diese Stellen zeigen uns klipp und klar, was ein Christ mit Pornografie zu tun haben sollte. Nämlich gar nichts. Und deswegen, der Sieg über Pornografie ist keine Option. Denn es ist ein Befehl Gottes an dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Es ist kein Wunsch Gottes. Gott sagt nicht, okay, wenn es dir passt und ach, wenn es dir keine Umstände macht, ja, ich würde mich freuen, aber nimm's nicht, also fühl dich frei. Nein. Pornografie im Leben zu tolerieren und zu akzeptieren, bedeutet nicht nur Gottes Gebote zu verwerfen, sondern Gott zu verwerfen. Und Gott wünscht sich es nicht, er befiehlt es. Und ich möchte das, was Gott geschrieben hat in seinem Wort, heute zu dir sagen. Flieh! Keiner von uns weiß, was dieses Wort bedeutet. Keiner von uns ist jemals um sein Leben geflohen. Keiner von uns ist jemals um sein Leben gerannt. Fliehen ist kein strukturierter Rückzug. Fliehen ist Chaos. Du lässt alles stehen und liegen und rennst um dein Leben. Wenn Soldaten um ihr Leben geflohen sind, dann haben sie nicht nach Beute Ausschau gehalten. Dann haben sie nicht ihre Waffen vor Augen gehabt oder ihre schönen Rüstungen oder ihre Schilder. Sie haben alles weggeschmissen. Ihr Schild, ihr Schwert, ihre Waffen, ihre Gewehre, ihre Rüstungen, alles. Warum? Um unbeschwert, so schnell um sein Leben zu rennen, wie es nur geht. Entweder bis man nicht mehr kann oder bis man in Sicherheit ist. Und jetzt will ich dich fragen, auf der Autorität von Gottes Wort, wann bist du das letzte Mal so geflohen? Wir Christen in Deutschland sind so weich. Gott sagt uns auf der einen Seite, flieh! Und wisst ihr, was wir oft machen? Wir rennen mit offenen Armen in diese Versuchung rein. Das machen wir. Und dann besuchen wir Selbsthilfegruppen und singen Kumbaya miteinander, weil es uns allen so schlecht geht und weil wir alle unter diese Sünde gefallen sind. Ich möchte dir heute sagen, Bruder, liebe Schwester, flieh. Wisst ihr, dass es keine andere Sünde gibt im Wort Gottes, von der er uns sagt, dass wir fliehen sollen? Gott sagt sogar, flieht nicht vom Teufel. Gottes Wort sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Es gibt nur eine Sünde, von der Gott uns sagt, flieh um dein Leben. Und das ist die Sünde der Begierde, die Sünde der Lust, die Sünde, wo man sich körperlich und emotional und mit all seiner Vorstellungskraft gegenüber dem sexuellen Akt hingibt. Leute, und ich will ehrlich sein zu euch, so oft habe ich mir Schlupflöcher gesucht. So oft. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich Filme geschaut habe, und dann dachte ich mir, bei einer Bettszene, nee, das ist keine Pornografie. Man sieht ja nicht alles. Ja? Aber Pornografie beginnt so viel früher. Lasst uns hier ehrlich sein, Leute. John Piper sagte, suche nicht nach minimaler Sünde, suche nach maximaler Heiligung. So will ich leben, Leute. Der Befehl Gottes, zu fliehen und uns zu enthalten und Sex auszuleben unter seinen Vorstellungen, unter seinen Rahmenbedingungen, wird uns glückselig machen. Und warum sagt es Gott? Warum möchte es Gott? Weil er uns liebt. Seht ihr, was freier Sex mit unserer Gesellschaft macht? Niemals so zuvor gab es so viele zerbrochene Beziehungen. So viele zerbrochene Ehen. So viele Depressionen und so viele Abtreibungen. Und nichts zeigt mehr, Leute, dass das, was wir Menschen von unserer Natur aus wollen, uns zerstört. Wenn wir jemandem in diesem Thema nicht vertrauen dürfen, dann sind das wir selbst. Gottes Grenzen sind kein Gefängnis, sondern der Raum vollkommener Glückseligkeit. Und jeder, der hier Christ ist in dem Raum, kann dir das bestätigen. Paulus schreibt genau deswegen in Römer 7,12, so ist nun das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und ich möchte zum Schluss dieses Punktes noch deinen Ekel anregen. Ekel funktioniert sehr, sehr gut in diesem Bereich. Und lass mich das einfach vorlesen und lass es auf dich wirken. Und mögen dir diese Sachen wirklich im Gedächtnis bleiben, wenn du Gefahr läufst, wenn du vor diesem Moment bist. Klick. Du schaust Menschen beim Ehebruch zu. Du schaust zu, wie Geschöpfe ihren Schöpfer verachten. Du nimmst an Ehebruch teil. Du trittst Gottes Geboten mit Füßen. Pornografie zerstört dich und die Menschen, die du gerade anschaust. Pornografie vernichtet Frauen. Mit jedem Porno, das du schaust, trägst du zur Vernichtung von Frauen bei. Zur Vernichtung von Beziehungen und zur Vernichtung von Ehen. Und damit auch zur Vernichtung unserer Kultur. Absolut. Mit jedem Porno, das du schaust, trägst du dazu bei, dass mehr Pornos produziert werden. Mit jedem Porno, das du schaust, verwirfst du nicht nur Gottes Gebote, sondern du verwirfst Gott selbst. Wir sprechen so gerne davon, dass man abhängig ist von Pornografie. Aber ich bin auf etwas gestoßen, was mich weggeballert hat. Ich bin kein Freund mehr davon, zu sagen, dass irgendjemand von Pornografie abhängig ist. Und ich behaupte, keiner in diesem Raum ist absolut abhängig von Pornografie oder Selbstbefriedigung. Keiner. Und ich will euch mit zwei Beispielen helfen von John Piper. Stellt euch vor, ihr seid gerade dabei, habt es eingetippt, der Klick, der Fingertouch ist gefallen und ihr seht, die ersten Fenster öffnen sich. Genau in dem Moment kommt jemand von der ISIS rein in dein Zimmer. Er hat deine Freundin, deine Frau, die Person, die dir am meisten bedeutet, hat er im Schwitzkasten und er hält dir ein Messer an die Kehle. Und er sagt dir, wenn du jetzt weiterschaust, dann werde ich ihr die Kehle durchschneiden. Du würdest keine Sekunde zögern, um das auszumachen. Keine Sekunde. Anderes Beispiel. Du bist kurz davor zu klicken und in dem Moment kommt jemand von der ISIS rein mit einem Sack von 1 Million Euro bar. Und er sagt dir, wenn du das nicht klickst, dann bekommst du das hier und jetzt. Keiner würde klicken. Keiner. Wir laufen Gefahr, wenn wir über Abhängigkeiten sprechen, zu sagen, ja okay, ich bin halt abhängig. Ich bin mehr das Opfer, als dass ich Täter bin. Und das muss aufhören, Leute. Das muss aufhören. Und ich möchte nochmal den Satz von Donald Hilton vorlesen. Pornografie will dich, sie will deinen Mann, sie will deine Frau, deine Tochter, deinen Sohn. Sie teilt nicht, sie lässt dich nicht in Ruhe. Sie ist ein grausamer Meister, der mehr und mehr versklaven will. Sie ist ein grausamer Meister. Ein grausamer Meister. Und jetzt möchte ich euch einen Meister vorstellen, der so unendlich viel besser ist. Der dich wirklich liebt. Der dich wirklich erfüllt. Pornografie hat dir nichts getan, außer dass sie dich zerstört. Jesus hat alles für dich getan. Alles. Welchem Meister willst du folgen? Und die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Es geht nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Jesus ist der gute Herr und er steht bereit für dich heute Abend. Bei ihm ist Hoffnung, bei ihm ist der Sieg, bei ihm ist Vergebung und das ewige Leben. Wir kommen zu Punkt Nummer 2. Selbstbefriedigung ist keine Option. Jeder in diesem Raum ist davon betroffen. Selbstbefriedigung ist ein Thema. Und schon lange kein Thema mehr, nur für Männer. Schon lange nicht. Anders als bei dem Thema Pornografie finden wir das Wort Selbstbefriedigung in der Bibel nicht. Ihr erinnert euch an das, was ich früher gedacht habe, mit 10 Jahren? Sagt ja nichts darüber, ne? Kommt nicht in der Bibel vor. Falsch. Man könnte meinen, wenn man so weit geht und fragen, okay, ist Selbstbefriedigung dann wirklich Sünde? Nehmen wir an, diese Frage ist berechtigt. Selbstbefriedigung ist immer an Lust und Begierde geknüpft. Und bitte probiere jetzt nicht an dieser Stelle mit mir eine Diskussion anzufangen, dass das möglich ist, ohne zu begehren und ohne sich irgendwelche lustvollen Vorstellungen vorzustellen. Es ist nicht möglich, sich selbst zu befriedigen und gleichzeitig an den letzten schönen Gottesdienst zu denken. Das ist nicht möglich. Das ist aber nicht der einzige Grund. Wir hatten letztes Mal über Sex geredet und hier hatten wir gesehen, Sex ist in seiner Natur die Selbstschenkung. Nicht das Nehmen, Sex ist Geben, nicht Nehmen. Und Selbstbefriedigung ist ein sexueller Akt, der aus der Zweisamkeit rausgerissen wurde und völlig sein gottgegebenes Ziel verfehlt. Während es beim Sex um die Selbstschenkung geht, ich gebe mich meiner Frau hin mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, ist Selbstbefriedigung, findet in Einsamkeit statt und es geht nur um dich. Ich befriedige mich selbst. Ich bestimme wie, ich bestimme, was ich mir vorstelle, was ich mir anschaue, meine Fantasien. Ich mache es so, wie ich will. Ich bestimme die Methode, ich bestimme alles. Die Selbstbefriedigung ist absolute Selbsterhöhung. Und deswegen, Selbstbefriedigung ist immer Selbstanbetung. Und das ist der Grund, warum wir Selbstbefriedigung niemals zu Gottes Ehre tun können. Niemals. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, Kolosser 3, 23 zu zitieren, tut alles zur Ehre Gottes. Ja? Nein, 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 nein. Mark Dever schreibt Folgendes. Durch Selbstbefriedigung lernen die Menschen, sich auf geistiger, körperlicher und emotionaler Ebene selbst zu befriedigen. Das ist der Grund, warum Ehe das Problem Selbstbefriedigung nicht löst. Selbstbefriedigung ist einfacher als Sex mit der Ehefrau, weil es dabei nicht wirklich um Sex geht. Es geht um das faule, ich-bezogene Verlangen eines Mannes, einer Frau oder einer Frau, sich selbst zu befriedigen, anstatt sich seinem Ehepartner hinzugeben. Fazit: Selbstbefriedigung ist immer Selbstanbetung, selbstzentriert und an Begierde und Lust geknüpft. Leute, und ich habe, bevor ich Melanie kennengelernt habe, habe ich ein Zitat gelesen in einem Buch und es hat mich so beschäftigt. Da hat ein verheirateter Mann darüber geredet, dass er Probleme hat mit Selbstbefriedigung. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe gedacht, ey Mann, du bist doch verheiratet. Ey, wie geht das? Ja? Und dieser Satz hat mich nicht losgelassen. Gott sei Dank bin ich in meine Ehe gegangen mit diesem Satz in meinem Hinterkopf. Weil es ist wirklich so wahr. Viele von euch sind nicht verheiratet. Selbstbefriedigung hört nicht auf, wenn ihr heiratet. Ehe ist nicht das, ist nicht die Lösung für euer Pornoproblem oder Selbstbefriedigungsproblem. Nein. Ich sage euch was, Selbstbefriedigung scheint manchmal sehr viel attraktiver als Sex. Weil du nicht abhängig bist. Merkt euch das, Leute, für eure Ehen, wenn ihr heiratet. Was sagt Gott zu dieser Selbstanbetung? Er sagt 2. Mose 20,3, du sollst mich allein anbeten. Römer 13,9, du sollst nicht begehren. Und Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn. Zusammenfassend können wir sagen, Selbstbefriedigung ist ein Akt des Ehebruchs, des Götzendienstes und absolute Selbstverherrlichung. Und auch hier sehen wir, der Kampf und der Sieg über diese Sünde ist keine Option im Leben des Christen. Jesus sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht und dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wow, was für Worte. Was bist du bereit zu tun, um Sünde in deinem Leben auszumerzen? Aber die Bibel betont Gott sei Dank nicht nur, was wir tun sollen, sondern sie sagt auch, warum. Und sie geht so viel mehr darüber hinaus, als einfach nur eine Verhaltensänderung anzustreben. Das Herz ist das Ziel. Denn Pornografie und Selbstbefriedigung sind nur äußerliche Früchte von dem, was in deinem Herzen ist. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Nummer 3, nicht dein Verhalten, sondern dein Herz ist das Problem. Ich möchte es nochmal sagen. Die Ehe ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist eine Herzensveränderung. Ich werde gleich sehen, warum. Ich hatte das schon mal zitiert, letztes Mal, möchte ich es nochmal sagen. Bruce Marshall schrieb folgenden provokanten Satz. Ein junger Mann, der ein Bordell aufsucht, ist unbewusst auf der Suche nach Gott. Ich möchte das nehmen und heute sagen, ein junger Mann, eine junge Frau, die sich Pornos anschauen, die sich selbst befriedigen, sind unbewusst auf der Suche nach Gott. Warum? Jeder Mensch tut das, was er tut, um Glückseligkeit zu bekommen. Jemand, der ein Bordell aufsucht, Pornos anschaut oder das andere tut, er hofft sich etwas davon. Freude, Glückseligkeit, Erfüllung. Aber nichts davon kann dich wirklich erfüllen. Und wenn du wirklich auf der Suche bist, und das bist du, nach Erfüllung, dann findest du in nichts die Antwort, was geschaffen ist, sondern nur in dem, der alles geschaffen hat. Und das ist der Schöpfer selbst. Gott hat das menschliche Herz so geschaffen, als Vakuum, damit nur der Schöpfer selbst es ausfüllen kann. Und deswegen wird dich nichts erfüllen, Weder Pornografie, Selbstbefriedigung. Wir können es weiterspinnen. Autos, Frauen, Geld, Ansehen, Schönheit. Nichts davon. Es lässt dich jedes Mal neu in die Grube fallen, wo du erneut merkst, das hilft nicht. So, warum will man es trotzdem? Wenn man weiß, ey, okay, vor allem als Christ, ja, Gott, du bist das Beste und eigentlich soll ich nur dich wollen, aber trotzdem zieht mich da was. Das Problem ist das Herz. In Markus 7,20 heißt es, was aus dem Herzen, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jesus sagt hier auf drei verschiedene Weisen das Gleiche. Nämlich, nicht dein Verhalten ist das Problem, sondern dein Herz. Und wenn Jesus recht hat, und Jesus hat immer recht, dann ist das eine radikale Aussage. Weil dann sagt Jesus uns, wenn du ein Problem mit Pornografie hast, hast du nicht in erster Linie ein Problem mit Pornografie. Pornografie ist nur die äußerliche Frucht. Du musst die Frucht zurückverfolgen, bis du bei der Wurzel des Problems bist. Unsere Gesellschaft hat gelernt, nicht sexuelle Bedürfnisse sexuell zu befriedigen, beziehungsweise befriedigen zu wollen. Ich sag euch, was das bedeutet. Du willst entspannen. Dann mach dir ein Porno an. Du bist sauer. Dann mach's dir selbst. Menschen schauen sich Pornos aus den verschiedensten Gründen an, die viel tiefer liegen als nur ihr äußerliches Verhalten. Einsamkeit, Selbstmitleid, Enttäuschung, Langeweile. Es gibt etliche schlechte Wurzeln, die zu schlechten Früchten führen. Und um euch einen Einblick darin zu geben, was es bedeutet, Herzensarbeit zu leisten, möchte ich euch jemanden vorstellen. Einige kennen ihn schon, aber trotzdem möchte ich ihn euch nochmal präsentieren. Und sorry, wenn ich jetzt viel ablese, das ist jetzt aus dem Buch Sex und sein Erfinder zusammengefasst. Und es handelt um Tom. Tom ist 35 Jahre alt und Single. 20 Jahre hatte er mit dem Thema Pornografie zu kämpfen und Selbstbefriedigung. Er hat alles ausprobiert. Rechenschaft, Bibelstellen auswendig lernen, er betete, er fastete, er bestrafte sich selbst. Er machte mehr für Gott in der Gemeinde, probierte verschiedene Ansätze, kalt duschen, viel Sport, Ernährungsumstellung und auch ein Selbsthilfebuch. Alles drehte sich in seinem Leben um die Frage, wann hatte ich den letzten Rückfall? Und ich bin mir sicher, einigen geht es auch so heute. Dann stolperte er wieder und fragte sich, bin ich überhaupt Christ? Nach der Aufforderung, ein Protokoll darüber zu führen, wann er fällt, meinte er nur, ich brauche kein Protokoll zu führen. Ich kenne die Antwort bereits. Rückfälle habe ich nur Freitagabend. Da gehe ich raus und kaufe mir aus lauter Wut auf Gott den Playboy. Wiederkehrende Muster können sehr aufschlussreich sein in diesem Thema. Plötzlich ging es nicht länger um Verhaltensweisen, sondern um Wut auf Gott. Wut auf Gott war der Auslöser für sein Handeln. Tom antwortete weiter, Freitagabend bin ich alleine und all meine Freunde daten irgendwelche Frauen. Dann denke ich mir, du hast dir eine Pause verdient. Etwas Neues tritt auf. Selbstmitleid kam zur Wut auf Gott hinzu. Tom meinte, ich habe eine Frau verdient. Er dient regelmäßig in der Gemeinde, er lernt Bibelstellen, er legt Rechenschaft ab, er macht so viel. Trotzdem hat er keine Freundin. Gott tut nichts für mich. Und hier wird wieder was Neues offenbar. Nämlich, dass Tom kein Leben in der Gnade führt, sondern ein Leben in Werkegerechtigkeit. Er bekam nicht das, was er sich erarbeitete. Also folgten darauf Selbstbestrafung und Selbsthass. Also merkt ihr, wie viel, ich weiß, dieses Beispiel trifft wahrscheinlich auf weniger als 5% auf euch zu, wenn überhaupt. Aber merkt ihr, was hinter diesem Verhalten alles stecken kann? Viel zu oft gehen wir hin und setzen am Verhalten an und nehmen uns neue Vorsätze vor. Aber das ist so oberflächlich. Die Sünde in Toms Leben, Pornografie und Selbstbefriedigung, zog alle Aufmerksamkeit auf sich und wurde letztendlich besiegt, weil man anfing, bisher unsichtbare Sünden zu bekämpfen. Wenn ihr die Wurzeln dieser beiden Früchte herausfindet, dann werdet ihr, verspreche ich euch, Gott auf eine ganz neue Weise kennenlernen. Und ich möchte euch persönlich aus meinem Leben erzählen, bei mir war es absolute Unzufriedenheit. Und wenn das klar ist, dann kannst du dieses Thema biblisch adressieren. Ich habe nicht gedacht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Ich war unzufrieden. Aber da, wo Gott mir durch sein Wort gezeigt hat, ey, ich meine es gut mit dir. Du kannst mir vertrauen. Wenn es jemanden gibt, dem du nicht vertrauen darfst, dann bist du das, Lukas. Und Stück für Stück hat Gott ein Werk der Reinigung in mir getan. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen lesen wir auch in Sprüche 3,24, behüte dein Herz mehr als alles andere. Denn aus deinem Herz fließt alles, was du tust, was du denkst, alles. Wir kommen zum letzten Punkt, Leute. 4. Gnade ist die einzige Option. Und ich möchte hier klar und deutlich sagen, keine Sünde in deinem Leben ist größer als dein Gott. Keine. Hör auf, Pornografie und Selbstbefriedigung als die unvergebbare Sünde zu sehen. Egal wie viele Pornos du dir angeschaut hast und wie oft du es gemacht hast, Vergebung in Christus überwiegt alles. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für eine große Hoffnung, Leute. Egal wie schwer die Last deiner Schuld auf dir liegt, egal wie schlecht es deinem Gewissen geht, Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Jesus, wenn du zu Jesus gehörst, dann sieht Jesus auf dein Leben. Er sieht jedes Porno, jede Selbstbefriedigung. Und auf allem nimmt er einen fetten Stempel, getunkt in das Blut Jesu. Und klopft überall ab. Bezahlt, bezahlt, bezahlt. Ich habe für alles bezahlt. Und soll ich dir was sagen? Jesus hat nicht nur für deine vergangenen Sünden bezahlt, für deine gegenwärtigen, sondern noch für alle zukünftigen. Das ist brutal. Aber nichts, was Jesus gibt, geht. Nichts, was Jesus gibt, ist schöner als das, wer er selbst ist. Deswegen geht die Vergebung, die Gott für dich bereithält, sie kommt nicht dem gleich, wer Gott selbst ist. Die Bibel sagt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in ganzer Fülle. Jesus ist das, wonach du dich sehnst. Jesus ist die Erfüllung deines Lebens. Hier in diesem Leben und in Ewigkeit. Leute, und das, was so viele erleben, ist Folgendes. Man tut es und dann denkt man, damit kannst du nicht schon wieder zu Gott kommen. Damit kannst du nicht schon wieder kommen. Komm schon. Leute, und ich kenne es so gut. Man will seinen Mund erheben in der Anbetung und dann hört man eine Stimme. Gott weiß, was du gestern getan hast. Und man freut sich auf sein Lieblingslied und man will die Hände heben und dann kommt die Stimme. Gott weiß, was du dir angeschaut hast. Bist du überhaupt Christ? Leute, aber die frohe Botschaft ist, dass alles bezahlt ist. Alles Lass dir von niemandem mehr sagen, damit kannst du nicht schon wieder zu Gott kommen. Nein. Warum solltest du nicht zu Gott kommen dürfen, wenn Gott schon bezahlt hat für alle deine Sünden? Lass euch das von niemandem einreden. Vor allem nicht von euch selbst. So sehr ich mir das auch wünsche, dass alle heute Abend frei werden davon, weiß ich, oder ich rechne damit, dass einige fallen werden. Vielleicht sogar heute Abend. Vielleicht nicht heute, vielleicht in einem Monat. Und das war die längste Zeit, die ihr je hattet, wo ihr es nicht gemacht habt. Leute, aber wir leben ein Leben in der Gnade. Das ist so, so wichtig. Gott will nicht zuerst, dass du dich veränderst und dann darfst du zu ihm kommen. Gott schenkt dir Beziehung und dann verändert er dich. Zuerst Beziehung, dann Veränderung, nicht umgekehrt. Und John Piper sagt, verschwende nicht dein Bedauern über deine Sünde, sondern nutze es für Gott. Das hat mich geflasht. Nutze es für Gott, weil du umkehrst zu Gott und weil du erneut seine Gnade siehst. Weil du erneut siehst, ey, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst mir doch nicht schon wieder vergeben. Und Gott sagt, doch, kann ich. Ich möchte dir 4 Wahrheiten auf den Weg mitgeben. Erstens, Gott wird dich wiederherstellen. Er wird dich bestärken, er wird dich bestärken. 1. Petrus 5, 9 bis 10. Zweitens, nichts ist deinem Gott zu schwer. Jeremia 32, 26 bis 27. Er kann deine stärksten Wünsche befriedigen. Nur er kann dich erfüllen. Johannes 6, 35. Er wird beenden, was er in dir angefangen hat. Und was ist das für eine unfassbare, tröstende Botschaft? Philipper 1, 6. Er wird beenden, was er angefangen hat. Leute, und eines Tages, ich spreche zu den Christen, eines Tages werden wir im Himmel sein. Und wir werden vollkommen ohne Sünde vor Gott stehen. Völlig gereinigt, völlig geheiligt. Und wir werden nur ein Verlangen haben. Und das ist das Verlangen nach unserem Herrn Jesus. Und jetzt möchte ich zum Abschluss praktische Tipps geben. Ganz praktisch, die euch helfen werden, wenn ihr sie befolgt. John Piper sagt, wenn du nicht planst, planst du zu fallen. Nimm heute den Kampf erneut auf. In der Kraft des Heiligen Geistes. Erste Hilfe. Führe ein Tagebuch darüber, wann du fällst. Was du davor machst. Was du währenddessen machst, was du danach machst. Wenn du ein Muster entdeckst, das ist Gold wert. Bei Tom war es zum Beispiel, wenn sich Selbstmitleid als erstes gezeigt hat. Das war das erste Anzeichen, das dann zu weiteren Sachen geführt hat. Wenn du das erste Anzeichen kennst und es bekämpfst, dann verspreche ich dir, du wirst siegreich sein. Zweite Hilfe. Schlechte Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten austauschen. Du bist abends am Handy, du bist vor allem abends versucht zu fallen, dann leg dein Handy abends in einen anderen Raum. Ich leg mein Handy weg vom Bett auf den Tisch, damit ich nicht mehr da dran bin. Und probiere abends zu lesen, zum Beispiel. Covenant Eyes, ein Programm, das ziemlich gut ist, monatlich etwas kostet, aber Du machst einen Bund mit deinem Freund oder mit deiner Freundin oder einfach mit deinem Partner und jedes Mal, wenn du eine fragwürdige Seite besuchst, dann wird diese Person sofort kontaktiert. Sofort. Und darauf ruft die Person dich an und fragt, ey, was machst du gerade? Ja? Und ein Freund hat mir erzählt, dass er manchmal so jetzt keine schlimmen Seiten besucht, aber dass er trotzdem manchmal Anrufe bekommt, weil das Programm so gut ist, ja. Und bis, also bei dem kleinsten Anzeichen schon sofort die Alarmglocken klingeln lässt. So, ganz praktisch, Leute, beten und fasten. Lest Sex und seine Finder. Das ist eine Hilfe, um euch auch zu zeigen, wie tief dieses Problem gehen kann. Dann noch ein paar andere Sachen. Leavingthepit.com und Faithful and True. Kann ich die Sachen auch zuschicken, wenn ihr da Interesse habt. Leute, und Gott will nicht von uns. Beziehungsweise, er hat dafür bezahlt, dass wir sündlos sind. Es geht in diesem Leben darum, Gott mehr zu wollen als alles andere. Auch wenn wir fallen. Und es ist nicht tröstend, dass David, der Mann nach dem Herzen Gottes, extra uns einen Bußpsalm geschrieben hat, wo er gefallen ist und danach wieder zu Gott umgekehrt ist. Und das will ich jetzt noch zum Schluss machen. Und dann sind wir durch. Und das soll das Abschlussgebet sein von der Predigt. Deswegen lasst uns unsere Augen schließen. Lasst uns auf unseren Retter schauen, der für jede Schuld bezahlt hat. Und wenn du heute Abend nicht zu diesem Jesus gehörst, es gibt nur zwei Optionen. Entweder bezahlst du für deine Schuld in Ewigkeit oder Jesus bezahlt für dich. Und Jesus ist so ein unendlich viel besserer Herr als alle anderen Herren dieser Welt. Und jetzt lasst uns zusammen beten und ich lese uns diesen Psalm vor. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren. Dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue auf meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man dir Stiere aufbringen auf meinem Altar.